Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir haben uns wieder zum Spazierengehen verabredet und diesmal, wie soll ich sagen, wird es ein Sommerspaziergang?
Ja, tatsächlich. Hallo Susanne, es wird ein Sommerspaziergang, denn es geht, das ist jetzt auch dem Erscheinungsdatum so ungefähr dieses Podcasts, dieser Episode geschuldet. Es geht tatsächlich um den Sommeranfang im Speziellen und Jahreszeiten im Allgemeinen. Wie kommen die überhaupt zustande? Und Zeit, dass sich was dreht, sagen wir mal Herbert Grönemeyer, und es dreht sich tatsächlich was, die Erde um sich selbst, um ihre eigene Achse, aber diese Achse hat eine Neigung und die Erde kreist um die Sonne und das Zusammenspiel all dieser Dinge, das hat was mit den Jahreszeiten zu tun. Da gucken wir drauf und wir gucken drauf später, wie das bei anderen Planeten so aussieht. Und am Ende gibt's wieder eine Schlagzeile und da machen wir ein ganz anderes Fass auf. Da geht's um gigantische schwarze Löcher. So, zurück zum Sommer.
Genau. Ja, Jahreszeiten auf der Erde beeinflussen unser Leben ja doch ganz erheblich. Und es steht der Sommeranfang in diesem Monat bevor. Der astronomische Sommeranfang. Der meteorologische, der war schon. Da machen die Meteorologen sich das immer einfach und sagen, wir fangen bei glatten Monatszahlen an. Also 1. Juni. Juni ist meteorologisch ein Sommermonat.
Genau.
Astronomisch. Wir können ja mal die genaue Zahl nennen. 21. Juni um 10.25 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.
So. Das ist natürlich eine sehr spezielle Definition und die ist auch jetzt nur für dieses Jahr, also mit dieser genauen Uhrzeit natürlich, nur für 2026 für dieses Jahr gültig. Übrigens, ich finde das durchaus sympathisch, was die Meteorologen da machen, diese Vereinfachung. Denn letztendlich, wenn man weiß, was ist denn der kalendarische Sommeranfang, es ist der höchste Punkt der Sonne auf ihrer jährlichen Laufbahn an unserem Himmel, an der nördlichen Hemisphäre hier. Und das heißt, wenn der Sommer anfängt, ist der höchste Stand der Sonne schon wieder vorbei und die Tage werden schon wieder kürzer.
Dann ist genau, deswegen heißt dieser Tag ja irgendwie auch Mittsommer. So als ob es mitten im Sommer wäre.
Ist es aber nicht, nein.
Aber auch meteorologisch ist es ja tatsächlich so, dass die wirklich sehr, sehr warmen Monate, da gehören Juli und August, wenn die Sonne schon wieder deutlich weniger hoch über den Horizont klettert, ja definitiv dazu.
Ja, ja.
Das ist eine Frage, wie die Erdatmosphäre und die Meere und wo sie Wärme bleibt und
da
so,
wie das eine reagiert. Gewisse Trägheit und das hinkt hinterher, insofern macht das schon Sinn. Aber es ist ja nicht nur der kalendarische Sommeranfang, sondern man spricht ja auch von der Sommersonnenwende, was man ja wohl schon in sehr frühen Zeiten sehen konnte. Wenn man dann irgendeinen Punkt nahm, also nennen wir sowas wie Stonehenge, aber hier auch Goseck, ist ja auch so diese entweder Steinsetzungen oder Kreisbauten, wo man irgendwie was über ja Steine oder Pfähle hinweg einen Punkt am Horizont anvisiert, wo die Sonne am längsten Tag des Jahres auf- und untergeht, beziehungsweise auch am kürzesten, nicht? Denn das war ja erschreckend, dass man festgestellt hat, naja, die Tage werden immer kürzer und man war dann froh, dass die Sonne die Kurve bekam. Es gab dann die Wintersonnenwende. Unser heutiges Weihnachtsfest liegt übrigens noch fast auf dem Tag, wo die Römer die unbesiegbare Sonne feierten. Also das ist alles sehr tief verankert. Und dann geht das eben bergauf mit der Tageslänge. Die Sonne steht länger und höher über dem Horizont. Und irgendwann geht sie dann am längsten Tag des Jahres weit im Nordosten auf und weit im Nordwesten unter. Und falls da ein Berg stand zum Beispiel, von einem bestimmten Punkt aus gesehen, dass man sagte, ja, immer dann, wenn der Tag am längsten ist, geht die Sonne genau da hinter dieser Bergspitze unter, dann ist das vielleicht der Anfang solcher einfachen Observatorien, so Horizontastronomie.
Das kann sehr, sehr gut sein. weil das die Leute ja nun auch wirklich, wirklich sehr existenziell interessiert hat. Vielleicht war die Wintersonnenwende sogar noch wichtiger als die Sommersonnenwende, weil das die Wiederkehr des Lichtes war. Wenn die Tage dann wirklich wieder länger wurden und man nicht in ewiger Dunkelheit gefangen war, das war vielleicht sogar noch der wichtigere Moment. Aber Sommersonnenwende natürlich gleichermaßen. Mhm. Und ja, das ist genau die Frage, was wendet sich da eigentlich?
Ja, genau. Und
du hast es wendet sich sehr langsam.
Ja, du hast ja auch schon so eine genaue Zeit genannt, die jetzt in die Tagesstunden des 21. Juni 2026 genau. fällt. Wie kommt denn jetzt diese genaue Uhrzeit zustande?
Naja, die Uhrzeit ist der Zeitpunkt, an dem der Mittelpunkt der Sonne den höchsten Punkt tatsächlich auf seiner Bahn erreicht, also auf astronomisch seine höchste, größte nördliche Deklination erreicht. Deklination ist nichts anderes also, ja. als geografische Breite auf den Himmel übertragen.
Ein himmlischer Breitengrad. Jetzt ist der Mittelpunkt der Sonne ja das, was wir so, die Sonne sieht ja scheinbar aus. Wir wissen, es ist eine gigantische Gaskugel mit 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Aber an unserem Himmel ist es ja letztendlich eine gleißende Scheibe. Und das heißt, wir gucken so den geometrischen Mittelpunkt dieser Scheibe uns an. Und dieser Punkt, der hat am Himmel eine Adresse zu einem Zeitpunkt, so Länge und Breite. Genau. Und wenn der Breitengrad am höchsten ist, dann ist dieser Umkehrpunkt erreicht. Aber du sagst es schon, eine langsame Änderung. Wir erinnern uns jetzt noch an das gerade zurückliegende Frühjahr. Da gab es ja ein paar Wochen, da hat sich das mit der Sonnenhöhe und Tageslänge sehr schnell verändert. Da muss ja der Mittelpunkt der Sonne, dieser rechnerische, von Tag zu Tag ja geradezu Bocksprünge gemacht haben.
Ja.
Warum jetzt nicht mehr?
Das ist genau so. Zur Zeit der Äquinoktien, Tag- und Nachtgleiche, Frühlings- und Herbstanfang, alles dasselbe. Mhm. Ja. Da überschreitet der Mittelpunkt der Sonne genau zu diesem Zeitpunkt den Himmelsäquator. Also ich bin auf der Mitte zwischen den zwischen der Sommersonnenwende und der Wintersonnenwende. Das geht dann sehr schnell. Die Sonne gewinnt dann schnell an Breite oder nach dem Herbstanfang verliert schnell an Breite. Die Tageslänge verkürzt sich erheblich. Das können an die 2 Stunden im Monat sein. Mhm. Und wenn ich die Sonnenwenden habe, das, was sich wendet, ist eben diese höchste nördliche oder tiefste südliche Breite. Und damit die sich wenden kann, also wird erst mehr und dann wieder weniger, muss sie ja zum Stillstand kommen. Also die Veränderung wird immer langsamer, bis der höchste Punkt erreicht ist und dann nur ganz, ganz langsam wieder schneller. Das merkt man am englischen oder auch am lateinischen Begriff Solstice oder Solstitium. Aha. Das ist der Stillstand der Sonne.
Stillstand.
Also ja. Nicht Stillstand am Himmel, um Gottes Willen, aber der Stillstand in Breite. Und dann wird es erst ganz langsam wieder mehr.
Diese Änderung von Tag zu Tag des himmlischen Breitengrades unserer Sonne, der so, wie du sagtest, ist rund um die Sommer, der Frühlings- Anfang und Herbstanfang besonders drastisch ist und der dann so langsamer wird und wie du sagst zum Stillstand kommt, wenn man das von Tag zu Tag mal so aufmalen würde, so in einem Koordinatensystem, dann käme so eine Sinuskurve raus, ne?
Genau.
Wo man ja weiß, da oben ist der Buckel flach.
Ganz genau. In der Mitte ist die Steigung am größten und oben wird es ganz flach. Und genau so ist das auch. Und ja, daran liegt das, was man irgendwie auch merkt. Denn man hat das Gefühl, dass im Juni um diese Sommersonnenwende rum das schon eine Weile gedauert, bis man merkt, dass die Tage wirklich wieder länger werden. Und im Winter, also ob jetzt Ende Dezember, Anfang Januar, man wirklich schon merkt, dass die Tage länger werden, im Sommer dann eben entsprechend wieder kürzer.
Ja.
Das geht sehr langsam.
Das merkt man erst gar nicht. Und erst so im Laufe des Juli merkt man, ach du, jetzt fehlt doch am Abend schon wieder ein bisschen was an Helligkeit. Ja, dafür geht's. Das wäre jetzt noch ein kleiner Spezialeffekt. Das geht auch ein bisschen unterschiedlich schnell. der Wintersonnenwende übrigens, geht die Tageslänge etwas schneller bergauf und zuvor werden im November besonders, merkt man dann, wir haben die Zeit wieder umgestellt, es wäre noch ein anderes Thema, aber dann geht die Tageslänge noch schneller nachmittags runter, als sie sollte. Und das hat ja auch was mit der Geschwindigkeit der Erde um die Sonne zu tun.
Genau. Es gibt ganz viele Leute, die irgendwie mal gehört haben und darauf auch zu Recht sehr stolz sind, dass sie das wissen, dass die Erde sich auf einer elliptischen Bahn, nicht genau auf einer Kreisbahn, um die Sonne bewegt. Und wenn man dann sagt, also Winter und Sommer, warum, woher kommt das denn, die Jahreszeiten? Dann vermuten die, oh ja, die Erde ist ja weiter weg von der Sonne und näher dran manchmal. Und daran liegt das bestimmt. Und nein, dann kratze ich mich am Kopf, wenn mir diese Frage kommt und sage, na ja, wie ist das denn mit den Jahreszeiten auf der Südhalbkugel der Erde? Und die Leute wissen praktisch alle, dass es da andersrum ist. Dass wir also im Süden Winter haben, wenn wir im Norden Sommer haben. Und dann frage ich die, seid ihr etwa der Meinung, dass die Menschen in Australien nicht auf der Erde leben? Und dann werden sie sehr unsicher.
Die Australer-Irdischen.
Und es ist tatsächlich so, dass bei uns die Jahreszeiten komplett davon verursacht werden, dass die Erdachse schief zur Erdbahnebene liegt, um 23,5 Grad ungefähr.
Ah, und diese 23,5 Grad, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja gesagt, der Mittelpunkt der Sonne, also die Koordinate der Sonne, dieser Breitengrad, der geht bis zum 21. Juni, bis zum Sommeranfang, dem kalendarischen, immer nach Norden. Aber da ist ja irgendwann Ende der Fahnenstange, da ist ja irgendwann mal dieser Umkehrpunkt, da gibt es einen Maximalwert.
Genau, und der ist, oh Wunder, bei 23,5 Grad nördlicher Breite. Also das ist genau dieser Winkel, die Schiefe der Erdachse zur Erdbahnebene, zur Ebene, man nennt die Ebene der Ekliptik. Also Erdbahn um die Sonne. Und dagegen, da steht die Erdachse halt nicht senkrecht drauf, dann hätten wir keine Jahreszeiten.
Dann würde das Licht immer von der Seite kommen. Die Sonne würde sozusagen den Äquator immer exakt von oben beleuchten, genau. Also senkrecht.
Dann hätten wir immer die Situation der Äquinoxien, der Tag- und Nachtgleich.
So wie es bei Frühlings- und Herbstanfang ist. Und an den Polen würde die Sonne am Horizont entlang laufen. Und da wird sich gar nichts ändern.
Ganz genau. Ja. Und für uns, ich habe das mal geguckt, ungefähr 50 Grad, 51 Grad nördlicher Breite, ist der Unterschied der Einstrahlung zu Mittag, weil die Sonne bei uns über 63 Grad hoch steht bei Sommersonnenwende und nur gut 16 Grad bei Wintersonnenwende, ist der Unterschied nur zu Mittag mehr als ein Faktor 3. Mhm. Und jetzt können wir aber sagen, ja gut, aber elliptisch ist die Erdbahn ja auch noch. Macht das denn gar nichts aus? Das macht insgesamt an Beleuchtungsstärke zwischen Maximum und Minimum 7% aus. Also gegenüber dem Faktor 3 kann man echt vergessen. Und ganz witzig, dass der sonnenfernste Punkt der Erde.
Das ist Anfang Juli, ne?
Der sonnenfernste Punkt der Erde ist Anfang Juli und der sonnennächste Punkt der Erde ist am 4. Januar. Ja. Das heißt, genau dann, wenn bei uns Winter ist, ist die Erde der Sonne am nächsten. Ist aber egal, ist trotzdem Winter.
Ist trotzdem Winter, weil dieser Kippeffekt der Erdachse das alles überlagert. Aber unsere Winter werden dadurch vielleicht ein Müh wärmer und die Sommer ein bisschen weniger Einstrahlung. Aber wir merken es nicht.
Naja, ein Müh wärmer, aber du sagtest schon, die Erde bewegt sich in dem sonnennächsten Punkt ein kleines bisschen schneller um die Sonne. Das heißt, der Winter ist tatsächlich ungefähr 4 Tage kürzer als der Sommer. Das ist ein Effekt, machen wir uns nicht so richtig bewusst, aber wer das mal im Kalender wirklich ausrechnet, das stimmt tatsächlich.
Ja, das ist interessant.
Liegt vor allen Dingen an der Kürze des Februar, der in den Winter fällt.
Der fällt in den Winter und das ist aber möglicherweise auf Jahrtausende gesehen nicht so.
Das ist...
Denn da manchmal ändern sich ja Dinge, wenn auch langsam im Weltall.
Und das ist ein Ding, das sich tatsächlich langsam ändert, denn dieser sonnennächste Punkt der Erde, der wandert durch die Sternbilder. Und zwar mit einer Periode von 21.000 Jahren. Mhm. Das heißt, in ungefähr 10.000 Jahren liegt der sonnennächste Punkt der Erdbahn tatsächlich dann im Sommer.
Ja.
Im Nordsommer.
Der dann einerseits etwas kürzer wird, dafür etwas noch ein bisschen wärmer. Kann man sagen, ja.
Ein kleines bisschen. Der Effekt mit den 7% ist wirklich wenig. Das ist bei anderen Planeten, zum Beispiel beim Mars, ist der Effekt ein bisschen größer. Mhm.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich finde jetzt sehr interessant, diese 23,5 Grad, die unsere Erdachse gekippt ist, die, wenn man sich so eine Karte anguckt oder einen Globus anguckt, diese 23,5 Grad, die begegnen einem noch zweimal sozusagen. Und zwar einmal bei den Wendekreisen auf dem Globus, genau, und bei den Polarkreisen. Und der Polarkreis, witzigerweise, ich habe das als Jugendlicher mal irgendwie, ach, das ist genau, das sind diese 23,5 Grad, der ist ja genauso weit vom dem 90 Grad Pol entfernt, also 90 Grad minus diese 23,5. Da bist du irgendwo bei so, was ist das, 66,5 Nord.
Ja.
Da ist dann der Polarkreis, das ist dieser Kreis, wo dann zur Sommersonnenwende die Mitternachtssonne zu sehen ist und nördlich davon sowieso, beziehungsweise die Sonne, genau, zur Wintersonnenwende dann, wenn überhaupt, den Horizont nur mal ganz kurz von unten touchiert im Süden. Und die Wendekreise, das ist da, wo man die Sonne einmal im Jahr senkrecht sehen kann.
Genau. Also an den Wendekreisen sieht man die Sonne einmal im Jahr im Zenit, also genau 90 Grad über meinem Kopf. Und am nördlichen Wendekreis ist das natürlich zu Mittsommer der Fall. Mhm. Am Äquator sieht man die Sonne zweimal im Jahr senkrecht im Zenit über dem Kopf. Und das ist an den Äquinoxien der Fall, also zu Herbstanfang und Frühlingsanfang. Und Sommeranfang im Süden, Winteranfang bei uns, da haben wir dann am südlichen Wendekreis die Sonne im Zenit. Mhm. Insgesamt begrenzt dieser Bereich das, was man die Tropen nennt. Mhm. Ungefähr zwischen den Wendekreisen liegen die Tropen. Und das, was man sich dann auch noch überlegen kann, ist, dass wir innerhalb der Tropen, wo die Sonne ja zwischen diesen plus 23, minus 23 hin und her schwankt, aber doch immer sehr hoch am Himmel steht, die Sonne ziemlich senkrecht untergeht. Daher kommt das, was viele vielleicht von denen, die uns zuhören, vielleicht schon mal bemerkt haben, wenn ihr mal in dem Bereich wart, dass man sagt, da sind die Dämmerungen immer so total kurz. Mhm. Also die Sonne geht unter und es ist sofort danach dunkel. Und das ist ganz das Gegenteil davon, was man in der Arktis beobachtet, wo die Sonne ganz, ganz flach zum Horizont untergeht und ich irgendwie eine ewig lange Dämmerung habe. Ein bisschen haben wir davon bei uns in Deutschland auch.
Ja, da geht die Dämmerung, die Abenddämmerung quasi in die Morgendämmerung über. Und zwar zwischen, ja, wenn man mal so sagt, der Breitengrad von Bochum etwa. Das ist so zwischen
ab dem 23. Mai.
Ja, also so die letzte Maiwoche bis dann in den Juli rein, so etwas nach Mitte Juli, quasi spiegelbildlich um diesen 21. Juni rum. Und das heißt, da gibt's so eine Dämmerungsphase, also die Sonne muss, ich glaube 18 Grad muss die unter den Horizont gehen, damit es ganz dunkel ist, damit kein Streulicht mehr kommt.
Ja, das ist die astronomische Dämmerung. Die Astronomen sind da sehr anspruchsvoll. Die wollen überhaupt keinen Dämmerungsrest mehr im Norden sehen. Und da muss die Sonne 18 Grad unter den Horizont. Der Bürger meint, dass er bei 6 Grad unterm Horizont die Zeitung nur noch mit einer Lampe lesen kann. Das ist die bürgerliche Dämmerung. Und der
Seefahrer,
Mensch auf dem Meer, der Seefahrer, ja, der hat das dazwischen 12 Grad unterm Horizont. Dann kann man irgendwie nicht mehr erkennen, wo das Meer aufhört und der Himmel anfängt.
Ja, aber dazwischen kann man noch den Horizont sehen und schon Sterne und navigieren. Das war, glaube ich, der Sinn der nautischen Dämmerung.
Und aber astronomisch eben überhaupt kein Licht mehr. Jetzt würden wir in Bochum natürlich sagen, sehe ich doch sowieso nicht. Bei dem vielen künstlichen Licht fällt echt nicht auf. Aber von einem dunklen Ort aus kann man das sehen. Und wir sind hier in Deutschland so gerade auf der Grenze, wo es das mal gibt und mal nicht gibt. In München gibt es keine sogenannten weißen Nächte mehr. Das ist hinreichend weiter südlich, dass die Sonne immer mehr als 18 Grad unterm Horizont steht, auch zu Mittsommer. Und ja, in Schleswig-Holstein, Meckpomm, da merkt man schon richtig, dass die Nächte ziemlich grau bleiben.
Ja, und da gibt's dann auch irgendwann den Bereich, und der ist dann so teilweise so Südskandinavien, wo die nautische Dämmerung abends nicht endet, sondern direkt in die nautische Morgendämmerung übergeht. Das ist dann dieser Bereich Sonne 6 bis 12 Grad maximal unterm Horizont. Und in Mittelskandinavien ist die bürgerliche Dämmerung, die nicht endet. Und nördlich davon ist, haben wir schon den Polarkreis. Da können wir dann die Mitternachtssonne sehen.
Und das zeigt eben genau, wie flach die Sonne da dann unterm Horizont entlang kriecht. Und wie lange es dämmert. Und in den Tropen haben wir genau den Unterschied mit der superkurzen Dämmerung. Und gar keine richtigen Jahreszeiten mehr am Äquator.
Jetzt möchte ich mal, weil wir so viel Zahlen und Achsen und Neigungen gesagt haben, wir sind ja ein Audioformat, jetzt könnten wir natürlich ein Bild zeigen, da wird das sehr schnell klar. Ich versuche das trotzdem mal mir vorzustellen, wie das ist mit dieser geneigten Achse und was das mit der Beleuchtung zu tun hat. Ich lade dich auf ein Gedankenexperiment ein. Wir setzen uns jetzt mal an einen Tisch ins Wohnzimmer meinetwegen und stellen eine Glühbirne mit auf den Tisch. Jetzt nehmen wir einen Apfel. Und dieser Apfel, der hat oben einen Stiel. Jetzt könnten wir den Apfel so halten, dass der Stiel senkrecht nach oben zeigt. Und dann fahren wir einmal mit dem Apfel rund um die Glühbirne im Kreis. Und das Licht der Glühbirne käme immer von der Seite.
Genau.
Ne? Der Apfel kann sich auch um sich selber drehen. Dann ist mal die etwas rötliche, mal die grünliche, mal die gelbliche Seite des Apfels im Glühbirnenlicht. Das wäre Tag und Nacht.
Aber unser Stiel ist immer oben.
Der Stiel ist immer oben. Jetzt habe ich irgendwo in dem Wohnzimmer so ein bisschen weg von der Senkrechten. Da ist ein Rauchmelder. Kannst du dir vorstellen? Ich kippe jetzt den Apfel Richtung Rauchmelder mit dem Stiel. Und der Stiel zeigt immer auf den Rauchmelder. Der ist nicht senkrecht über uns. Der ist so ein paar, ein gutes Stück weg entfernt an der Decke. Und man kann sich fast vorstellen, dass ich jetzt den Apfel aus der Senkrechten gekippt habe. Meinetwegen auch sogar um diese, wenn wir jetzt ein Geodreieck hätten, um diese 23, irgendwas Grad. Und wenn ich jetzt den Apfel um die Glühbirne rumführe, wenn ich den jetzt vor mich halte, von mir weggekippt, dann scheint die Glühbirne auf den Stiel, auf diese Nordseite des Apfels ganz stark. Ein Viertel rum kommt das Licht von der Seite. Das wäre sozusagen Herbstanfang auf dem Apfel. Halbe Drehung rum, so quasi die Lampe ist jetzt zwischen mir und dem Apfel und der Apfel guckt immer noch an die Decke mit dem Stiel so schräg. Dann ist jetzt so die untere Seite des Apfels beleuchtet und der Stiel liegt sogar im Dunkeln in seinem eigenen Schatten. Wieder eine Vierteldrehung, kommt das Licht von der Seite. Das Spiel geht wieder von vorne los, bis der Apfel wieder zwischen mir und der Lampe ist. Dann kommt das Licht wieder auf den Stiel. Das ist so ein bisschen, damit man sich das vorstellen kann. Die Erdachse zeigt auch wohin. Es ist kein Rauchmelder, in dem Fall ist es also tatsächlich ein Sternbild, ein sehr bekanntes, der kleine Bär und da ein Stern, der Polarstern. Da zeigt diese Achse immerhin die ganze Zeit, während wir um die Sonne fahren. Zumindest in diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden schon wieder nicht.
Genau, weil nämlich unsere Erdachse zwar immer schön auf den 23,5 Grad bleibt, das verdanken wir zum guten Teil unserem Mond, der das stabilisiert auf ganz wenige Grad Schwankung. Aber sie taumelt wie auf so einem Kegel. Mit einer Öffnung von 23,5 Grad einmal in 27.000, 26.000 Jahren ganz herum. Und deswegen liegt der Frühlingspunkt oder auch Mittsommer die Stellung immer wieder in anderen Sternbildern. Und das ist in 26.000 Jahren dann wieder so wie heute. Das heißt, der Polarstern war nicht immer der Polarstern. Nee, in der Antike war es nicht.
In der Antike war es nicht. Da war er schon zu weit weg. Und in 14.000 Jahren wird es zum Beispiel die Vega an der Leier sein. Aber interessant, der Wendekreis des Krebses heißt ja so, weil noch in der Antike, als man das wohl so benannt hat, damals die Sonne ihren Höchststand im Sternbild Krebs erreichte. Dann war da diese 23,5 Grad am Himmel maximal. Und jetzt ist es im Grenzgebiet Zwillinge-Stier, sogar genau. Auf der Seite des Stier schon. Ja. Und so wird das immer weiter wandern. Eine wichtige Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Wir haben zwar jetzt gesagt, es ist der 21. Juni und sogar mit einer genauen Uhrzeit. Aber wenn man jetzt mal so sich langjährige Tabellen anguckt, wann ist denn Sommeranfang? Das kann man auch für alle anderen Jahreszeiten machen, aber bleiben wir mal beim Sommeranfang. Das ist nicht immer der 21. Juni. Wir hatten doch zum Beispiel im Jahr 2020 auch mal den 20. Juni. Das müssen wir erklären.
Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass es der 20. Juni war. Und bis zum Ende des Jahrhunderts wird der 20. jetzt immer häufiger. Und dann wird am Ende des Jahrhunderts der 20. sogar häufiger sein als der 21. Und dann springt es wieder zurück und der 21. wird wieder häufiger. Das liegt einfach relativ einfach an Schaltjahren.
Ja, das ganze kalendarische Wesen hat ja so ein grundlegendes Problem. Die Zahl der Tage, also wie oft drehen wir uns um unsere eigene Erdachse, während wir einmal um die Sonne rumfahren, das geht nicht glatt auf. Deswegen, wenn man 365 Jahre zählt, das ist zu wenig, denn bis wir den gleichen Punkt wieder erreicht haben auf unserer Sonnenumrundung, vergeht noch etwa ein Vierteltag, nicht ganz ein knapper Vierteltag. Und deswegen, wenn man jetzt aber 366 Tage zählen würde, wird es zu viel. Weil wir ungefähr von einem Vierteltag reden, ist es sinnvoll zu sagen, naja, alle vier Jahre schieben wir diesen Tag dann mal ein. Das ist die Idee eines Schalttags. Also wir drehen uns um die Achse und verzichten auf diesen Vierteltag. Also der Fehler summiert sich dann, bis er einen Tag geworden ist und dann kommt der Schalttag und dann setzen wir das wieder zurück.
Das würde aber nur stimmen, wenn es wirklich 365,25 Tage wären. Es sind aber leider 365,2425 Tage.
Ja.
Ich mache also eine Überkompensation dadurch. Das heißt,
das hat im Prinzip Cäsar gemacht. Das ist der julianische Kalender. Und dann war ja bis zur Kalenderreform 1582 war da ein Fehler von 10 oder 11 Tagen aufgelaufen.
Genau. Und dann hat Papst Gregor und seine päpstlichen Astronomen, der Herr Clavius und andere, haben sich daran gesetzt und einen gregorianischen Kalender eingeführt. Und der sagt, okay, wir lassen immer, wenn wir ein Jahrhundert vollendet haben, den Schalttag weg. Also 2100, einen glatten Hunderter. Das heißt, 2100 ist kein Schaltjahr. Dann stimmt's immer noch nicht genau. Und um es dann sehr genau passend zu machen, ist dann alle 400 Jahre doch wieder ein Schaltjahr. Also das Jahr 2000 war ein Schaltjahr, das Jahr 2100, 2200, 2300 sind keine Schaltjahre. 2400 ist wieder eins.
Und auch das Jahr 1900 nicht. Das ist interessant. Das war jetzt zum ersten Mal der Fall, tatsächlich, dass dieser Ausnahme von der Ausnahme zum Tragen kam. Man versucht also, diesen Sonnenhöchststand, den kann man ja messen mit einem Stöckchen zur Mittagszeit, wie lang ist der Schatten? Und da könnte man ja im Prinzip immer sagen, wann ist der Schatten mittags am kürzesten? Und das ist dann unser Sommeranfang. Ja. Und der sollte tunlichst so mehr oder minder immer der 21. sein, so plus minus. Und also man will den 21. Juni am Naturwert halten. Und deshalb korrigiert man mit Schalttagen oder auch mal nicht.
Genau, und dadurch kommt man so gut hin, dass man erst wieder einen Fehler von einem Tag hat in vielen tausend Jahren. Und darüber darf sich dann ein Papst der fernen Zukunft Gedanken machen.
Ja, ein Leo der 95. Man weiß es nicht. Erinnerst du dich an Staffel 4, Folge 4? Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Da hatten wir eine Episode, Der klingende Himmel.
Ja.
Da habe ich mal gezeigt, dass man aus astronomischen Daten Töne machen kann. Nennt man Sonifikation, also Verklanglichung von irgendwas. Und es gibt ja so Tabellen, lange Zahlenreihen, wo man sieht, wo über die Jahrhunderte der Sommeranfang ist, der 21. Juni. Und ich habe mir mal sozusagen mit Zettelchen auf ein Keyboard aufgeschrieben, jedes Mal, wenn das ein 21. Juni ist, möchte ich die Taste C auf dem Klavier drücken. Wenn es ein 22. ist, auch das kommt vor, soll es ein D sein. Wenn es aber nur ein 20. ist, ist es die weiße Taste unterm C, ein H. Und falls es jemals der 19. sein soll, ein A. Das sind also vier verschiedene Töne auf dem Klavier, die ich mir da vorgenommen habe. Und dann habe ich von Hand mal sämtliche Sommeranfänge nach dieser Bedienungsanleitung gespielt. Wir hören jetzt mal kurz rein, wie das so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts klang. Beginnen wir mal so im Jahr 1891 und lassen mal ein paar Sommeranfänge verklanglicht laufen. Man denkt, man hört so ein bisschen ein Muster, aber das ist nicht wirklich ein Muster, was da drin erkennbar ist. Aber so der Ton, der pendelt so ein bisschen. Da ist keine allzu große Bewegung. Jetzt habe ich zum Vergleich einmal, wie das klingt. Und zwar im 25. Jahrhundert. Da klingt diese Zahlenreihe, die pendelt immer noch so hin und her, aber ein bisschen anders. Hier kommen wir eher zu tieferen Tönen, das heißt also langfristig wandert der Anfang vom 21. Juni auf den überwiegend 20. und da mischt sich sogar schon nochmal ein 19. rein. Ja. Also auch der gregorianische Kalender macht ein bisschen zu viel des Guten.
Genau, und wie gesagt, das merkt man erst, du bist jetzt 5 Jahrhunderte in die Zukunft gegangen, da merkt man schon ein bisschen, und bis es sich dann hinreichend aufgeschaukelt hat, dass man sich wieder darum kümmern muss, hat man noch ein bisschen mehr Zeit.
Wir haben eben auch die Bahnneigungen anderer Planeten erwähnt, zum Beispiel der Mars, der ja kurioserweise fast die gleiche Neigung der Rotationsachse hat wie unsere Erde. Wir haben so gut 23 Grad, beim Mars sind es 25. Übrigens ist auch die Tageslänge sehr ähnlich. Aber wie ist es mit den Mars-Jahreszeiten? Wir haben es ja eben schon mal angedeutet, da beim Mars sind die Verhältnisse doch ziemlich anders.
Genau. Also beim Mars haben wir eigentlich zwei Effekte. Also einmal ist, weil der Mars ja anderthalb Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde, längere Jahreszeit, das ist klar. Denn ein Marsjahr sind 1,88 Erdenjahre. Tageslänge ist so ähnlich, Achsneigung ist auch so ähnlich, das heißt erstmal Sommer und Winter total vergleichbar. Aber die Marsbahn ist ovaler, eiförmiger, so dass der Unterschied, der, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang, bei der Erde nur 7% ist zwischen sonnennächstem und sonnenfernstem Punkt, der ist beim Mars über 40%. Jetzt ist immer noch die Achsneigung der entscheidende Faktor, aber phasenrichtig sind diese 40% auf der Südhalbkugel des Mars. Das heißt, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist, bin ich auch noch näher an der Sonne und kriege dadurch nochmal 40% mehr Sonnenlicht. Das heißt, ich habe auf dem Mars, auf der Südhalbkugel, extremere Jahreszeiten, weil das durch die Sonnennähe immer noch einen Push kriegt oder die Sonnenferne. Und auf der Nordhalbkugel werden die Jahreszeiten gemäßigter, dadurch, dass es gegenläufig ist.
Wer sich für die Amateurastronomie interessiert, da gibt es immer wieder Beobachtungen, wenn der Mars uns seine Südhalbkugel zuwendet und es ist da Mars-Südsommer, da gibt es dann auch schon mal Staubstürme auf dem Mars. Das heißt, da ist wirklich auch ein Wetter geschehen.
Ja, genau, das macht auch was aus. Und auf der Südhalbkugel habe ich eben den extremeren Effekt, man auch größere Polkappen. Also das merkt man zumindest ein bisschen viel mehr als auf der Erde. Und dann hat der Mars auch noch das Problem, in Anführungszeichen, dass diese Achsneigung, die im Moment auf der Erde 23,5 und auf dem Mars gut 25 Grad ist, also sehr, sehr ähnlich, auf der Erde kaum schwankt. Also 1-2 Grad macht auch schon was aus. Lang über Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende kleine Klimaschwankungen auf dem Mars, kann das aber innerhalb von 2-3 Millionen Jahren von senkrecht, ich habe überhaupt keine Jahreszeiten, bis zu über 80 Grad,
ach,
einer der Pole liegt ein halbes Jahr im Sonnenlicht, schwanken. Und das hat enorme Klimaveränderungen auf dem Mars zur Folge.
Ja.
In der Richtung, dass dann, wenn die Pole ganz lange im Sonnenlicht liegen, es insgesamt wärmer wird, Atmosphäre dichter wird und dadurch wird der Mars jetzt nicht lebensfreundlich, so viel ist es nicht, aber die Polkappen dehnen sich weiter nach Süden bzw. Norden in Richtung Äquator aus.
Das ist also jetzt ein reiner Zufall, dass wir in einer Zeit leben, wo der Mars 25 Grad Achsneigung hat gegenüber seiner Umlaufbahn.
Ja.
Und bei der Erde sagtest du, das schwankt, das waren auch mal 21 und können auch vielleicht mal 25 Grad sein.
Ja,
ist das so das Intervall?
Ein kleines bisschen, genau. Das kann sogar was mit Entstehung von Eiszeiten und so zu tun haben. Da spekuliert man ein bisschen, das ist einer der Faktoren. Aber das ist wenig verglichen mit dem Mars.
Und der Mars, der taumelt dann. Warum taumelt der Mars so stark und die Erde ist vergleichsweise stabil?
Das verdanken wir unserem großen Mond. Unser Erdmond mit seiner stabilen Bahn um die Erde, 5 Grad geneigt gegen die Ebene der Erdbahn, aber das ist recht stabil, der ist sozusagen so eine Art Anker für die Erdachse auch. Das ist ein bisschen kompliziert mit Drehimpulsen zu beweisen, aber das funktioniert tatsächlich so. Und der Mars hat nur 2 ganz kleine Monde, nur ein paar Kilometer groß.
Ja, die machen
die schaffen
nix.
Das nicht.
Die tun da nichts.
Die machen nichts.
Ah ja, wir verdanken dem Mond also, dass wir recht stabile Jahreszeiten haben, dass die nicht extremer werden oder ganz verschwinden. Aber wenn ich mal so mir das gesamte Sonnensystem angucke, ich habe mal hier eine Grafik aufgemacht, wo man so für jeden Planeten die Neigung sieht. Der kurioseste ist ja der Uranus. Mit 98 Grad Neigung, der rollt auf seiner Bahn entlang.
Der ist total kurios mit seinen 98 Grad. Das kommt ein bisschen drauf an, ob es 82 oder 98 sind, was man für den Nord- und was man für den Südpol hält. Aber meistens sagt man 98. Und bei einer Umlaufzeit um die Sonne von 84 Jahren, die der Uranus hat, liegt einer der Pole eigentlich immer für über 40 Jahre im Sonnenlicht. Das ist im Moment der Nordpol. Es wird die Sommersonnenwende Nord im Jahr 2030 geben. Und dann geht das in den nächsten 20 Jahren langsam runter mit der Beleuchtung des Nordpols und dann ist der Südpol dran. Das hat natürlich auch auf, die Winde auf dem Uranus, dem Planeten mit einer ganz dicken, gasförmigen Atmosphäre, auch Einflüsse. Und das ist echt einmalig im Sonnensystem.
Ja, dann sind wir doch froh, dass wir auf unserer Erde leben, wo wir tatsächlich jedes Jahr uns über den Sommer anfangen oder die Mittsommernacht freuen können und über helle Nächte, je nördlicher, desto heller. Ja, soweit unsere Episode zum Thema Jahreszeiten. Und jetzt kommen wir zum Blick hinter die Schlagzeilen und da wird's wirklich massiv galaktisch, gigantisch.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, genau. Wenn wir jetzt schon so nah an der Erde waren, wollen wir doch mit dem Blick hinter die Schlagzeilen ganz weit weg. 4,4 Milliarden Lichtjahre. Also ferne
Galaxie. In einer
Galaxie
weit, weit entfernt.
In dieser Galaxie weit, weit entfernt, die eine große elliptische Galaxie ist, vermuten wir im Zentrum 2 schwarze Löcher, die zusammen mal so locker eine Masse haben, schwer sind, ungefähr 60 Milliarden Mal so schwer wie unsere Sonne.
Das ist.
Wir haben auch in unserer Milchstraße ein schwarzes Loch.
Das sind vier Millionen.
Mickrige 4 Millionen Mal die Masse der Sonne gegen 60 Milliarden. Und es sind möglicherweise 2, die sich umkreisen. Das ist die besonders spannende Meldung.
Und die hat man jetzt erst entdeckt?
Die hat man jetzt erst entdeckt. Es war schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass da irgendwie in der Mitte von dieser Galaxie über ein paar tausend Lichtjahre praktisch keine Sterne sind.
Ach, das ist so wie leergefegt. Diese beiden umeinander kreisenden riesenschwarzen Löcher, die haben dann sozusagen alles freigeräumt, was da war.
Ganz genau. Das ist die Idee, dass dadurch, dass die sich umkreisen, sie das Gebiet zwischen ihnen von Sternen freigeräumt haben. Die haben sie sozusagen rausgeworfen aus dem Gebiet. Und da ist diese Erklärung eine besonders gute. Man sieht, dass eins von den schwarzen Löchern auch kräftig frisst. Also da hat man beobachtet, das ist da, das nimmt Gas auf. Beim zweiten ist man sich nicht ganz sicher. Es könnte also auch sein, dass es doch nur eins ist. Das hätte sich dann aber vor wenigen Millionen Jahren mit einem anderen vereinigt. Das wäre genauso spektakulär. Wenn es 2 sind, dann haben die noch ein paar Millionen Jahre, bis sie miteinander kollidieren und ein ganz großes werden. Oder sie haben es gerade getan. Echt spannend.
Wenn die verschmelzen würden, wenn das noch bevorstünde, das wäre ja dann ein Fest für diese Gravitationswellendetektoren, wer immer noch dann einen betreiben wird. Das müsste ja sozusagen ein Kräuseln der Raumzeit par excellence geben.
Ein ganz heftiges Kräuseln der Raumzeit, aber mit einer so niedrigen Frequenz, dass die Wellenlänge wäre so lang, dass unsere irdischen Gravitationswellendetektoren das nicht können würden. Dazu brauchte man welche im Weltraum. Ist geplant und wer weiß, vielleicht werden diese Objekte, also nicht diese, die brauchen noch zu lange, aber andere ihrer Art tatsächlich entdeckt.
Wenn du sagst 60 Milliarden, ich erinnere mich an dieses berühmte Bild, das war April 2019, das dann präsentiert wurde von dem Event Horizon Teleskop, so einem Zusammenschluss. Da sah man in der Galaxie M87 die Umgebung eines schwarzen Lochs von 6 Milliarden Lichtjahren. Das ist ja nur ein Zehntel und das ist ja schon verglichen mit unserer eigenen Milchstraße, ist das ja schon ein Monster. Wie kann denn eine Galaxie gleich 2 mal 30, also wenn die gleich groß sein sollten, gleich 2 mal 30 Milliarden haben? Sind das Riesengalaxien gewesen? Sind die vorher schon mal verschmolzen aus anderen?
Genau, beides. Also es ist so eine riesige elliptische Galaxie, um die es hier geht, die hat wahrscheinlich schon mehrere Verschmelzungsereignisse hinter sich in einem Galaxienhaufen, wo das möglich ist. Und irgendwann müssen dann die schwarzen Löcher, die die Einzelgalaxien ja auch haben, so ungefähr von Milchstraßengröße, im Zentrum miteinander verschmelzen. Und dann wachsen die und werden über Hunderte von Millionen oder Milliarden Jahre immer größer. Und einige, die sind in sehr, sehr großen elliptischen Galaxien eigentlich immer, können dann eben die Milliarde oder auch die 10 Milliarden Sonnenmassen knacken.
Soweit unser
Nach vielen Verschmelzungen.
Soweit unser Blick in das sehr, sehr massereiche, schwarze Herz einer weit entfernten Riesengalaxie. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und die Däumchen reckt. Noch einmal den Hinweis, jetzt kurz vor der Sommersonnenwende sind wir auch live zu sehen im Planetarium Bochum am 18. Juni mit Podcast live. Da könnt ihr uns live eure Fragen stellen. Wir werden sie beantworten und vielleicht entsteht sogar der ein oder andere Song darüber.
Genau. Ansonsten schöne Sommernächte und wenn ihr das mit dem Apfel wegen der Jahreszeiten mal ausprobiert, der Vorteil ist, ihr könnt den Apfel hinterher auch aufessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Guten Appetit. Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.